Hello Mädels und auch hello an einige wenige Männer.
Denn bei unserer Instagram-Umfrage kam heraus, dass uns nur 10% Männer zuhören und 90% Frauen.
Ein ganz, ganz klarer Frauenüberschuss also. Außerdem wurde bei unserer Umfrage auch der Wunsch geäußert, dass wir uns irgendwann mal vorstellen. Denn das haben wir bisher noch nicht gemacht. Wir haben uns davor bisher erfolgreich gedrückt, aber heute ist es dann soweit. Für alle, die uns schon kennen und die das einfach nicht interessiert, skippt einfach die nächsten 2 bis 3 Minuten und steigt einfach direkt bei unserem Fall ein. Und jetzt würde ich sagen, Laura, du beginnst direkt mal mit der Vorstellungsrunde.
Ja, sehr gerne. Also wie ihr alle wisst, heiße ich Laura und Spitzname ist Rigi. Ich bin 26 Jahre alt und arbeite in der Tourismusbranche, warum ich natürlich gerade jetzt super viel Zeit für unseren Podcast habe. Und Sarah und ich kennen uns aus der Schule, wir haben zusammen Abi gemacht. Und dann würde ich jetzt an dich übergeben, Sarah.
So, dann bin ich jetzt wohl dran. Also ich bin auch 26 und wie Laura schon gesagt hat, haben wir zusammen Abi gemacht. Mittlerweile wohnen wir beide in der Nähe von Mannheim, nur knappe 10 Minütchen voneinander entfernt, was natürlich optimal ist. Ich arbeite im Social Media Marketing und davon profitiert auch unser Instagram-Account ab und an mal.
Wir wissen jetzt gar nicht, was wir euch noch so erzählen sollen, was euch interessiert.
Aber falls es doch noch irgendetwas gibt, feel free, uns eine Direct Message einfach auf Instagram zu schreiben. Wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen, der irgendetwas zu uns oder zu unserem Podcast interessant findet.
Aber genug über uns, jetzt starten wir mal wieder mit unserem neuen Fall.
Genau, ich muss euch vorab aber wieder vorwarnen, denn es handelt sich wieder um einen ungelösten Fall. Und ihr werdet am Ende der Folge mehr Fragen als Antworten haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Denn der Fall ist wirklich super mysteriös und vielleicht auch gerade deswegen so mitreißend. Unser heutiger Fall ist bekannt als Jokze oder auch BAB, also Bundesautobahnfall. Teilweise wird er natürlich auch der Günter-Stoll-Fall genannt. Der Fall spielt in der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober 1984 an der A45 bei Hagen Süd. Er beschäftigt die Polizei in Nordrhein-Westfalen bis heute. Wusste das Opfer, was es erwartet und was bedeutet die mysteriöse Jokze-Notiz? Der 34-jährige Günter Stoll war ein verheirateter Familienvater und führte ein ziemlich normales Leben. Gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter lebte er in Anshausen. Das ist ein Ortsteil der Gemeinde Willensdorf im Kreis Siegen-Wittgenstein in Nordrhein-Westfalen. Sie lebten also im Siegerland. Der gelernte Lebensmitteltechniker war zum damaligen Zeitpunkt schon seit einer Weile arbeitslos. Er wirkt am besagten Donnerstag wieder einmal nervös, unruhig und sehr nachdenklich. Ein Verhalten, das Stoll schon seit einer Weile immer wieder an den Tag legt. Er fühlte sich bereits über einen längeren Zeitraum hin verfolgt. Immer wieder sagt er zu seiner Frau: "Ich halte das nicht mehr aus. Alle sind sie gegen mich. Ich habe Angst, dass sie mir etwas antun." Seine Frau fragte ihn mehrfach, wer die sind. Doch auf die Frage wird sie niemals eine Antwort bekommen. Bis heute ist nicht bekannt, ob Günter Stoll bedroht wurde. Oder war er einfach nur paranoid und bildete sich das Ganze einfach nur ein? Hatte er eine Vorahnung oder wie lässt sich sein äußerst merkwürdiges Verhalten erklären? Im Laufe des Abends wird sein Verhalten immer seltsamer. Stoll und seine Frau schauen gemeinsam Fernsehen. Stoll ist allerdings nicht wirklich bei der Sache, sondern grübelt den ganzen Abend vor sich hin. Geistesabwesend sitzt er in einem Sessel des Schlafzimmers. Irgendwann springt der 34-Jährige nach langem Grübeln auf und ruft zu sich selbst: "Jetzt geht mir ein Licht auf." Er nimmt sich Stift und Papier und notiert 6 Buchstaben. Y-O-G-T-Z-E. Jokze. In einigen Berichten wird das Wort hinter dem YOG mit einem Apostroph getrennt. In anderen wird vermutet, dass es sich nur um einen Kugelschreiberstrich handelt. Kurz darauf streicht er seine Notiz wieder durch, wird seine Frau später auch sagen. Auf sie wirkt er sehr, sehr aufgewühlt. Gegen 23 Uhr zieht er sich seine Wildlederjacke an und verlässt die Wohnung. Er hofft, dass ein Bier im Papillon, seiner Stammkneipe im benachbarten Ort Willensdorf, seine Ängste ein wenig lindern. "Bis gleich" sind seine letzten Worte an seine Frau. Dann verlässt er die Wohnung und macht sich auf den Weg zu dem nur 7 Kilometer entfernten Ort und hält dort direkt vor der urigen Schenke. Das wird, by the way, das allerletzte Mal sein, dass seine Frau ihn lebend sieht. Als er im Papillon ankommt, nimmt er seinen Stammplatz an der Bar ein und bestellt sich ein Bier. Noch bevor er es trinken kann, fällt Günther Stoll wie aus dem Nichts vom Barhocker. Dabei zieht er sich eine Wunde im Gesicht zu.
Also hatte er dann zu dem Zeitpunkt schon etwas getrunken oder war er nüchtern?
Nein, also er war zu dem Zeitpunkt noch nüchtern. Er war nicht alkoholisiert und das wird sich übrigens auch den ganzen Abend nicht ändern. Anderen Gästen der Kneipe sagte er, dass er ein wenig weg war oder dass er einen Aussetzer hatte. Für den Sturz gibt es eigentlich keine plausible Erklärung. Einige Gäste vermuteten, dass er vielleicht davor schon das ein oder andere Bier getrunken hatte, so wie du eben, aber das hat er nicht. Nachdem Stoll sich wieder aufgerappelt und gefasst hat, verarztet der Wirt, der seinen Stammgast bereits sehr lange kennt, seine Verletzung und spendiert ihm anschließend noch einen Orangensaft und einen Schnaps für den Kreislauf. All die Fürsorge hält Stoll trotzdem nicht davon ab, die Kneipe wieder zu verlassen. Nach der Verletzung ist ihm die Lust am Bier vergangen und so lässt er dieses unangerührt stehen und verlässt offensichtlich nervös und nachdenklich die Kneipe. Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger telefonieren müssen?
To be honest, sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. Und wenn du wieder da bist, hast du auch nicht mehr das Problem, so endlos viele Sprachnachrichten von mir anhören zu müssen.
Naja, aber ich glaube ja, diese kurzen Sprachnachrichten, die werden auch in Deutschland nicht weniger werden, so wie ich dich kenne.
Ich gebe mein Bestes, aber versprechen kann ich natürlich nichts. Aber an der Stelle sprechen wir jetzt erst einmal über unseren heutigen Werbepartner Simon Mobile, der uns ja schon eine Weile begleitet. Denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so.
Und das kann ja wohl jeder gut gebrauchen. Also wir beide nutzen das ja oft zum Beispiel, wenn wir am Reisen sind und unsere aktuellen Trash-TV-Folgen streamen wollen.
Ja, essentiell auf jeden Fall. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen und das schon ab 8,99 Euro im Monat. Und man kann monatlich zwischen den 12, 17 und 27 GB wechseln, je nach Bedarf, was ich persönlich besonders praktisch finde.
Ja, ich auf jeden Fall auch. Aber bei Simon habt ihr noch weitere Vorteile. Ihr könnt zum Beispiel monatlich kündigen. Dann habt ihr noch eine Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G. Und was wir zwei, Sarah, ja die letzten Monate viel gebraucht haben, die AllNetFlat und das Wi-Fi-Calling. Und das alles bekommt ihr bei Simon Mobile. Und hier NeukundInnen wieder aufgepasst. Wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK groß und zusammengeschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt.
Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig, also gar nicht mehr so lang. Und alle Infos findet ihr auf simon.link/eyesinthedark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes. Er setzt sich in seinen blauen VW Golf und fährt davon. Zu diesem Zeitpunkt verliert sich Stolls Spur das erste Mal in dieser Nacht. Erst gegen 1 Uhr in der Nacht wird er wiedergesehen. Was in diesem Zeitraum passiert ist, lässt sich nicht mehr komplett rekonstruieren. Und es handelt sich hierbei immerhin um fast 2 Stunden. Denn wie wir wissen, hat er die gemeinsame Wohnung gegen 23 Uhr verlassen, um sich auf den Weg ins Papillon zu machen. Dort ist er nicht lange verblieben. Sein Sturz ereignete sich nur wenige Minuten, nachdem er die Bar betreten hatte. Und kurz darauf verließ er die Bar bereits wieder. Was in den nächsten 2 Stunden passiert, ist bis heute nicht bekannt. Vermutlich aber sehr ausschlaggebend für den Fall.
Und in 2 Stunden kann ja schon einiges passieren, auch wenn man überlegt, dass er einfach umgekippt ist.
Ja, eben, denke ich mir auch. Also niemand weiß genau, was sich dort abgespielt hat, aber es könnte eigentlich fast alles sein, gefühlt.
Ja.
Gegen 1 Uhr taucht der 34-Jährige in seinem Heimatort Heigerseelbach auf. Heigerseelbach ist nur knapp 10 Kilometer von der Gaststätte Papillon entfernt. Er hat also sicherlich nicht mehr als 10 Minuten gebraucht, um von seiner Stammkneipe bis in seinen Heimatort zu kommen. Das erklärt also ebenfalls nicht, wo Stoll sich in der Zwischenzeit aufgehalten hat. Stoll war in Heigerseelbach aufgewachsen. Seine Mutter und seine Brüder lebten zum damaligen Zeitpunkt ebenfalls noch in diesem Ort. Doch anstatt seine Mutter zu besuchen, klingelt er 2 Häuser weiter bei der Rentnerin Erna Helfritz. Die damals 76-Jährige ist eine Nachbarin von Stolls Eltern und kennt Günther schon, seitdem er ein kleiner Junge war. Die Frau galt im Dorf als besonders religiös. Doch ob das ein Grund war, warum er sie unbedingt in dieser Nacht sehen wollte, darüber kann man nur spekulieren. Nun steht er plötzlich, sichtlich verstört, mitten in der Nacht vor ihrer Tür, klingelt Sturm und bettelt eindringlich um ein Gespräch. Verwundert über den späten Besuch, öffnet diese allerdings nicht die Haustür, sondern kommt an das Fenster im ersten Stock ihres Hauses. Dort befindet sich ihr Schlafzimmer. Als sie Stoll erkennt, ist sie zunächst verwirrt. Sie fragt ihn, was er denn bei ihr wolle, um solch eine Uhrzeit. Außerdem möchte sie wissen, warum er bei ihr und nicht bei seiner Mutter klingelt. Stoll sagt daraufhin nur, sie würden mich nicht verstehen. Er will mit der Rentnerin reden. Auf die alte Dame wirkt er sehr verwirrt. Immer wieder ruft er ihr zu, die Nacht passiert noch was. Etwas ganz Fürchterliches.
Ich hätte, glaube ich, an ihrer Stelle auch nicht die Tür geöffnet, wenn jemand mitten in der Nacht bei mir Sturm klingelt und dann noch so verwirrt wirkt irgendwie.
Hätte ich auch niemals gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich reagiert hätte in diesem Moment. Doch die Rentnerin versucht, irgendwie für Stoll da zu sein. Sie hält das eigentlich alles nur für wirres Gerede und geht davon aus, dass der junge Mann vermutlich schon das ein oder andere Bier getrunken hat. Sie redet auf ihn ein und versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er wieder heim zu seiner Frau fahren sollte. Zu Hause wäre er doch sicher. Irgendwann lässt Stoll sich überzeugen und kündigt an, zurück zu seiner Frau nach Anshausen zu fahren. Anshausen ist gut 15 Kilometer von seinem Heimatort Heigerseelbach entfernt. Er verabschiedet sich von der Rentnerin und verschwindet in die Nacht. Erneut vergehen etwa 2 Stunden ohne ein Anzeichen von ihm. Erst gegen 3 Uhr morgens wird sein blauer Golf wieder gesichtet. Er befindet sich auf der A45 bei Hagen Süd. Das ist fast 100 Kilometer von Stolls Wohnort entfernt.
Wie lange hätte er denn gebraucht, um diese Strecke mit dem Auto zurückzulegen?
Also es handelt sich um eine Strecke von insgesamt 92,6 Kilometern, um genau zu sein. Und dafür braucht man in etwa 55 Minuten, also fast eine Stunde.
Dann können wir ja eigentlich davon ausgehen, dass er eine Stunde dafür genutzt hat, eben diese Strecke zurückzulegen. Aber was hat er mit der anderen Stunde gemacht?
Das kann man leider wieder überhaupt nicht nachvollziehen. Also man weiß nicht, was in dieser anderen Stunde passiert ist. Sein Golf wird auf jeden Fall auf der A45 bei Hagen Süd gefunden. Die A45 ist eine der meistbefahrenen Lkw-Routen in der alten Bundesrepublik. Die Sauerlandlinie verbindet Süddeutschland und das Rhein-Main-Gebiet mit dem östlichen Ruhrgebiet. Der blaue Golf liegt mit demolierter Motorhaube in einer Böschung neben der Autobahn. Holger Meffert, ein Lkw-Fahrer, erkennt aus seinem Cockpit zuerst den zerfetzten blauen VW, der im Graben kurz vor der Ausfahrt Hagen Süd liegt. Er glaubt an einen Unfall und hält auf dem Seitenstreifen an, um zu helfen. Kurz hinter ihm kommt ein weiterer Trucker namens Georg Konzler zum Stehen. Beide Lastwagenfahrer werden später unabhängig voneinander aussagen, dass ihnen ein junger blonder Mann in heller Kleidung mit vielleicht blutigem Jackenärmel auffiel, der um den Wagen herumging und einen verletzten Eindruck machte. Die beiden Lkw-Fahrer und Hauptzeugen in diesem Fall beschreiben den mysteriösen blonden Mann als ca. 1,70 bis 1,80, 20 bis 25 Jahre alt und mit einem auffallend schmalen Gesicht. Sie vermuten, dass es sich um einen Insassen des Unfallwagens handelt. Der Brummifahrer Meffert stoppt zunächst an einer Notrufsäule und schildert der Polizei, auf welchem Stück sich der verunglückte Wagen befindet. Als er zum Autowrack hinüberrennt, ist der zweite Lastwagenfahrer schon an der Unfallstelle eingetroffen. Von dem Mann in heller Kleidung gibt es zu diesem Zeitpunkt keine Spur mehr. Doch was sie in dem demolierten Golf entdecken, lässt sie aufschrecken. Sie wagen einen Blick in den Innenraum des Wagens und dort bietet sich ihnen ein bizarres Bild. Sie finden den schwer verletzten Lebensmitteltechniker Günther Stoll vor. Er ist zu diesem Zeitpunkt komplett nackt. An seinem Körper kleben Laub und Schmutz. Sein Arm ist zerfetzt und wurde beinahe von seinem Körper abgetrennt.
Okay, mit solchen schlimmen Verletzungen hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also zumindest, dass der halbe Arm fast ab ist, weil wenn er von der Autobahn abgekommen ist und in diese Böschung gefahren ist, frage ich mich, wie das passiert sein soll, dass der Arm so verletzt ist.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wir kommen auch später nochmal dazu, was wirklich passiert ist, was ihm wirklich diese Verletzung quasi zugefügt hat. Der Motor des Golfs ist schon etwas länger kalt. Den Zündschlüssel findet der Lkw-Fahrer auf der Hutablage des Autos. Neben Stoll im Fußraum stehen ordentlich seine Schuhe. Ansonsten fehlen seine Kleider. Günther Stoll ist schwer verletzt, lebt aber zu diesem Zeitpunkt noch und ist gerade noch so bei Bewusstsein. Er stöhnt auf, als die beiden Lkw-Fahrer an dem demolierten Golf ankommen. Es waren 4 dabei, teilt der Verletzte den Lkw-Fahrern mit. Die Helfer fragen ihn, ob Freunde von ihm mit dem Unfallauto waren. Stoll antwortet nur, keine Freunde, nicht meine Freunde. Sie sind abgehauen, weg. Ich will auch weg. Diese Worte bringt er wirklich mit allerletzter Kraft hervor. Was er damit meint, bleibt allerdings ungewiss. Als der Rettungswagen am Unfallort eintrifft, ist sein Zustand extrem kritisch. Auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt er wenig später an seinen schweren Verletzungen. War es einfach nur ein tragischer Unfall? Wieso war Stoll komplett entblößt, als er gefunden wurde? Wo waren seine Kleider? Warum saß er auf dem Beifahrersitz seines Wagens? Und wer war die unbekannte Person, die kurz vor seinem Tod noch um das Auto geschlichen war? Es gibt einfach so viele ungeklärte Fragen.
Dann hatte er aber ja auf jeden Fall recht, was er der alten Frau gesagt hat, weil er hatte ja gesagt, es wird noch etwas Schreckliches passieren diese Nacht.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das macht den Fall irgendwie noch unheimlicher und noch mysteriöser. Die Hagener Kripo versucht nun herauszufinden, was am Abend des 25. geschah. Schnell steht fest, Stoll war kein Unfallopfer. Er muss in unbekleidetem Zustand von einem fremden Auto überfahren worden sein.
Was?
Ja, crazy, oder? Unbekannte haben ihn dann in sein eigenes Fahrzeug geladen und vom Tatort zum Fundort bei Hagen Süd gebracht. Denn die Obduktion ergab, dass Stoll nicht an der Fundstelle verletzt wurde. Er wurde zuvor an einem anderen Ort von einem anderen Fahrzeug überrollt. Was ich besonders suspekt finde, ist, dass er auch zu diesem Zeitpunkt schon unbekleidet war. Denn auch das lässt sich anhand der Verletzungen mit Sicherheit sagen. Offensichtlich wurde er dann auf den Beifahrersitz seines Wagens gelegt und dann dorthin gefahren. Das sagen die Untersuchungsergebnisse eindeutig so aus. Die Ermittler stehen nun vor einem Rätsel und kommen einfach nicht weiter. Die Zeugensuche beginnt, doch bleibt mehr oder weniger erfolglos. Die Beamten ermitteln zunächst in der niederländischen Drogenszene. Drogen und die Niederlande, das war Mitte der 80er ein kriminalpolitisches Megathema.
Und wie kommen die Beamten denn darauf, dass die Drogenszene in Holland etwas damit zu tun haben könnte?
Stoll hatte wohl schon das ein oder andere Mal Urlaub in den Niederlanden gemacht und dort wohl auch Kontakte zu Leuten gepflegt, die eben in der Drogenszene unterwegs waren.
Ah, okay.
Außerdem war dies zu dieser Zeit wirklich ein sehr präsentes Thema. Die deutsche Polizei hatte wirklich viel Arbeit, was das anging. 1987 meldete alleine die Hauptstadt Amsterdam 50 Rauschgifttote, 17 davon aus Deutschland. 1000 der 10.000 Junkies der Stadt stammten aus der Bundesrepublik. Jeden Tag verzeichnete die niederländische Polizei in ihrer Metropole 200 Strafanzeigen in diesem Zusammenhang. Der Grenzverkehr hatte sich zum einzigen illegalen Handelsplatz entwickelt. Daher vermuteten sie, den Hintergrund der Tat dort zu finden. Könnte der ermordete Lebensmitteltechniker Kontakte in die niederländische Drogenszene gehabt haben? Könnte er irgendwelchen Dealerbossen irgendwie in die Quere gekommen sein? Und dabei handelt es sich nicht um eine unbegründete Mutmaßung. Die Hagener Ermittler haben tatsächlich von solchen Begegnungen in den letzten Urlauben des Opfers erfahren. Sie haben um Zeugenmeldungen gebeten, doch vergeblich. Sie setzen 3000 D-Mark Belohnung für Hinweise aus. Ebenfalls ohne Erfolg. Es konnte zwar weitestgehend rekonstruiert werden, was sich am Abend vor seinem Tod grob abgespielt hatte, aber entscheidende Informationen fehlen. Am 12. April 1985 wenden sich die Ermittler daher via Aktenzeichen XY ungelöst an Millionen Fernsehzuschauer. Der gut 10-minütige Film stellt das Geschehen am Abend des 25. Oktober 1984 so weit wie möglich nach. Wir werden euch den Link zu dieser Folge übrigens in unsere Beschreibung packen. Dann könnt ihr euch diesen Film einfach mal selbst anschauen. Doch auch die Suche bei Aktenzeichen XY ungelöst verhilft nicht zur Aufklärung. Es kommen zwar rund 170 Hinweise zusammen, doch keiner dieser Hinweise trägt zur Aufklärung des Verbrechens bei.
Also hat sich die Person, die am Unfallort gesehen wurde, wahrscheinlich dann auch nicht bei der Polizei gemeldet.
Genau, die Person, die um den Golf herumschlich, wird nie gefunden. Es konnte ebenfalls nie nachvollzogen werden, wie das Opfer an den Fundort, kilometerweit weg von seinem Zuhause, gelangte. Ein Hinweis scheint zunächst vielversprechend, denn viele Autofahrer, die in besagter Nacht unterwegs waren, erinnerten sich an einen Anhalter, der in der Nähe der Unfallstelle auf der entgegengesetzten Fahrbahn in Richtung Frankfurt trampte.
Dann könnte der Mann, der am Unfallort gesehen wurde, ja möglicherweise auch der Tramper gewesen sein.
Genau, das könnte man vermuten. Doch trotz aller Bemühungen wurde der Anhalter nie identifiziert. Ob es sich um denselben Mann handelt, ist unklar, aber sehr unwahrscheinlich, denn die Polizei gab zwei komplett unterschiedliche Fahndungsprofile heraus.
Ah, okay.
Die Ermittler hoffen zwar, das Rätsel um die Vorahnungen Stolz, seine eigenartige Notiz und den bizarren Tod irgendwann klären zu können, aber zum aktuellen Zeitpunkt tappen sie wirklich im Dunkeln. Komplett, sie haben keine Hinweise und keine Vermutungen. Die letzte Hoffnung der Ermittler ist das DNA-Material, welches in dem blauen VW Golf sichergestellt werden konnte. Sie wollen vor allem versuchen, DNA-Spuren am Körper des Toten, den Sitzpolstern des Golfs und einem blutigen Stück Stoff, das man im Wagen fand, zu extrahieren. Zunächst einmal galt dieses Beweismaterial übrigens als verschollen. Doch es wurde nun wieder in der Asservatenkammer entdeckt. Das berichtet Ulrich Kaiser von der Mordkommission Hagen. Die Kripo hofft nun darauf, dass diese DNA vielleicht irgendwann irgendwo noch einmal bei anderen Ermittlungen auftaucht. Bis dahin wird bei der Mordkommission in Hagen auch weiterhin regelmäßig das Telefon klingeln, weil Anrufer glauben, das Jokze-Rätsel gelöst zu haben. Zu den Akten gelegt wird der Tod Günther Stolz jedenfalls nicht. Mord verjährt nie und so wird auch der Jokze-Fall immer wieder hervorgeholt. So, das sind nun grob die Fakten zu diesem wirklich äußerst merkwürdigen Fall. Und ich finde, dieser Fall bringt einfach so viele offene Fragen mit sich, wie fast kein anderer. Aber ich glaube, auch deswegen fasziniert er so kleine Hobbyermittler wie uns beide und viele andere auch einfach so extrem. Es ranken sich so viele verrückte Theorien um diesen Fall. Und ihr könnt euch sicherlich schon denken, dass wir euch nicht gehen lassen, bis wir nicht ein paar dieser Theorien unter die Lupe genommen haben. Sprechen wir zunächst einmal darüber, was wirklich auffällig und merkwürdig ist an diesem Fall. Ich finde definitiv, dass die scheinbaren Vorahnungen von Günther Stoll sehr, sehr merkwürdig sind. Denn wie bereits am Anfang erwähnt, hatte Stoll schon länger die Vorahnung, dass ihm etwas Schlimmes passieren würde und dass irgendwer es auf ihn abgesehen hatte. Doch weder seine Frau noch die Rentnerin aus seinem Heimatort konnten Hinweise darauf geben, wer diese Personen sind oder vor was genau Stoll sich fürchtete.
Und ich finde es auch schon seltsam, dass er nicht mit seiner Frau darüber gesprochen hat, weil er hat ja ihr gegenüber erwähnt, dass er Angst vor jemandem hat, aber dass er dann nicht sagt, vor wem.
Ja, das finde ich auch komisch und sie hatten dieses Thema ja nicht nur einmal. Er hat ja öfter gesagt, dass er irgendwie verfolgt wird, aber nie erwähnt, wer es denn war. Es ist auch super, super merkwürdig, dass er auf einmal 100 Kilometer von seinem Heimatort entfernt aufgefunden wird.
Ja, weil selbst wenn ihm halt jemand etwas antun wollte, was bringt es demjenigen, ihn so weit wegzubringen?
Ja, das verstehe ich auch überhaupt nicht. Und auch, dass er einfach unbekleidet war.
Macht alles keinen Sinn.
Nein. Und wo sind auch seine Klamotten? Das finde ich halt auch merkwürdig. Man hat ja nur seine Schuhe gefunden.
Ach, stimmt ja. Ach, und was ich noch total komisch finde, offenbar hatte er ja Hilfe suchen wollen bei der Nachbarin seiner Eltern, aber er hat ihr ja nicht genügend Informationen gegeben, dass sie ihm hätte helfen können.
Genau, also eigentlich ähnlich wie bei seiner Frau. Er möchte irgendwie Hilfe, aber vielleicht hat er auch einfach Angst davor, zu viel zu verraten. Ich weiß es nicht, aber es ist einfach sehr, sehr merkwürdig.
Total.
Und was ich mich auch nach wie vor frage, ist, wer war diese Person, die um das Auto herumgeschlichen ist?
Ja, die muss ja dann mit ihm im Wagen gewesen sein.
Vermutlich. Und er sagt ja auch, dass 4 Leute mit ihm im Auto gewesen wären. Und auch da sagt er ja wieder nicht, wer diese 4 Personen sind.
Ja.
Und ich finde es auch irgendwie merkwürdig, dass sich der Anhalter niemals gemeldet hat. Weil wenn ich quasi Anhalter dort gewesen wäre und davon mitbekommen hätte, dann hätte ich mich definitiv gemeldet, wenn ich nichts zu verbergen habe.
Und es hat ja bestimmt jeder in Deutschland mitbekommen damals.
Ja, auf jeden Fall. Also die Medien waren wirklich voll von diesem Fall. Und als wäre der Fall nicht schon seltsam genug, gibt es ja auch immer noch diese mysteriöse Jokze-Notiz des 34-Jährigen. Der Zettel konnte übrigens niemals gefunden werden und somit nicht als Beweisstück gesichert werden.
Und woher wusste man dann überhaupt, dass der überhaupt existiert hat?
Seine Frau hat das später berichtet. Sie hat den Zettel aber angeblich noch in der Todesnacht weggeworfen. Angeblich, denn Kritiker munkeln, ob es diese Notiz überhaupt jemals gegeben hat. Denn dazu kommt, dass Stolz Frau diese Information erst 6 Monate nach dem mysteriösen Ableben ihres Mannes gemeldet hat.
6 Monate später.
Finde ich auch merkwürdig irgendwie.
Vor allem, wie kommt sie denn da 6 Monate später drauf, dass diese Notiz etwas damit zu tun haben könnte? Weil wenn du den Zettel wegschmeißt, dann denkst du doch nicht erst 6 Monate später, ach, der könnte was damit zu tun haben.
Ja, denke ich auch. Also entweder du denkst von vornherein, der Zettel ist wichtig und dann meldest du das direkt. Und wenn du denkst, der Zettel ist nicht wichtig, dann denkst du da auch in 6 Monaten nicht nochmal dran.
Ja, eben.
Das passt einfach nicht zusammen. An dieser Stelle würde ich jetzt ganz gerne kurz anmerken, dass es wirklich super viele Dokumentationen und Berichte über diesen Fall gibt und häufig wird dann diese Notiz gezeigt. Doch bei diesen Bildern handelt es sich nur um einen Screenshot aus dem Aktenzeichen XY-Kurzfilm und nicht um die Originalnotiz. Die Ermittler gehen davon aus, dass es diese Notiz gegeben hat. Und da sie ohnehin keine weiteren Anhaltspunkte haben, ermitteln sie in wirklich jede mögliche Richtung. Also versuchen sie herauszufinden, was es mit der rätselhaften Notiz auf sich hat. Es stellt sich heraus, dass das Wort in keiner Sprache der Welt existiert. Zumindest ergibt es keinen Sinn in den meisten Fällen. Also es gibt dieses Wort wohl in einigen Sprachen, allerdings bedeutet es dann immer irgendwie was wie ja oder irgendwas Unbedeutendes, was einfach gar keinen Sinn ergibt. Man versuchte mit Analogien und mit Enigma-Entschlüsselungsmethoden das Wort zu knacken. Aber ohne Erfolg. Aber es gibt wirklich tausende von Spekulationen und bis heute ranken sich immer wieder neue Verschwörungstheorien um eben diese Notiz. Und mit diesen fangen wir jetzt auch direkt an. Eine Theorie hinterfragt die Notiz an sich. Wenn man das G nämlich nicht als G, sondern als eine 6 sieht, dann ergibt sich daraus ein YO6TZE. Das soll ein rumänischer Funkspruch sein, der allerdings keine tiefergehende Bedeutung hat. Es wäre zwar möglich, dass die 6 fälschlicherweise für ein G gehalten wurde, doch hier endet die Spur dann auch schon wieder. Denn es gibt keine wirklich schlüssige Verbindung zwischen Stoll und diesem rumänischen Funkzeichen.
Wenn man jetzt aber an die Infos denkt, die wir an dieser Stelle jetzt haben, finde ich, passt das überhaupt nicht zusammen. Was soll es denn mit dem rumänischen Funkspruch zu tun haben?
Ja, also ich muss auch sagen, für mich ergibt das gar keinen Sinn. Ich finde, diese Theorie ist einfach total aus der Luft gegriffen. In der nächsten Theorie wird wieder die Schriftweise von Jokce angezweifelt. In dieser Theorie wird es als Y0GTZ und ein E mit einem Akut darüber gelesen. Ein Akut ist quasi dieser kleine schicke Strich über dem E.
Im Französischen auch als Accent Tigu bekannt.
Das ist angeblich ein ehemaliger NATO-Code, der bis 1980 existierte und für den Fall eines Rückzugs in die Benelux-Staaten genutzt werden sollte. Der Code schlüsselt sich wie folgt auf. Das Y steht für Deutschland oder für Militär. Die 0 steht für Notaktion oder für Aktion beendet. Das GTZ steht im NATO-Alphabet für Gold, Tango, Zulu und bezeichnet die Aufgabe eines Stützpunktes. Also eben, dass irgendetwas aufgegeben wird oder verlassen wird. Und dieses E ist ein Kürzel für die Evakuierung in irgendein Benelux-Land. Doch wie käme ein Lebensmitteltechniker aus dem Siegerland an eine solche Verschlüsselung? Dafür hätte Stoll ja irgendwelche Verbindungen zu Nachrichtendiensten oder Ähnlichem haben müssen.
Vor allem hast du ja vorhin gesagt, dass er mit seiner Frau vor dem Fernseher saß und dann einfach aufgesprungen ist, gesagt hat, jetzt hab ich's. Und die Notiz dann aufgeschrieben hat und sowas fällt dir doch nicht einfach so ein.
Ja, so random beim Fernsehschauen.
Ja.
Das macht gar keinen Sinn.
Mm-mm.
Diese Theorie wirkt also auch sehr, sehr weit hergeholt. Aber immerhin besteht hier durch Stolls angebliche Verbindung nach Holland zumindest ein loser Zusammenhang. Naja, kommen wir zu einer weiteren Theorie, die von einem Internet-User verbreitet wurde. Diese befasst sich mit dem Zusammenhang mit einer TV-Serie aus den 80ern namens Schwarz-Rot-Gold. In dieser Serie ging es um verschiedene Wirtschaftskriminalfälle, die auf realen Fällen basierten. Es wurden also wahre Fälle aus der Wirtschaftsbranche aufgegriffen und dann in dieser Serie behandelt und vielleicht auch etwas ausgeschmückt. Im Jahre 1982 gab es dann eine Folge mit dem Namen »Alles im Butter«. In dieser Folge ging es um einen Butterskandal in einer größeren Firma, der zu der damaligen Zeit noch recht aktuell war. Hier wurde Butter mit chemischen Inhaltsstoffen und verschiedenen anderen Inhaltsstoffen gestreckt. Dadurch wurde logischerweise reine Butter eingespart und dieser Erlös daraus wurde dann privat weiterverkauft. Dadurch wirtschafteten sich die Verantwortlichen natürlich in die eigene Tasche. Daraus wurde später noch ein riesiger Skandal, in welchen auch die sizilianische Mafia involviert war. Hier wird dann die Theorie aufgestellt, dass Stoll als Lebensmitteltechniker in die chemischen Prozesse involviert war. Es war ja möglich, dass er in seiner jahrelangen Ausbildung vielleicht irgendetwas davon mitbekommen hat. Es wird vermutet, dass er dann mit dem Kürzel Jokze irgendwie versucht hat, auf diesen Lebensmittelskandal aufmerksam zu machen. Es wäre möglich, dass er die Mafiosi, mit denen er deswegen zu tun hatte, ans Messer liefern wollte. Und deswegen wollten diese ihn loswerden.
Ich finde diese Theorie bisher am logischsten, muss ich sagen. Und zur Mafia würde der Mord vielleicht auch passen, dass die einfach ein Zeichen setzen wollten, dass man sich besser nicht mit ihnen anlegt.
Ja, stimmt. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Aber das würde eigentlich schon Sinn ergeben. Eine weitere Theorie, welche in diese Richtung geht, ist die Joghurt-Theorie. In einem Internetforum wies ein Teilnehmer darauf hin, dass TZE für einen naturidentischen Aromastoff steht, der auch für die Joghurtherstellung verwendet werden kann. Das ist dann quasi die Lebensmittelskandaltheorie oder Joghurttheorie. Sehen wir es mal als gegeben an, dass stark kadmiumbelasteter Joghurt, was in Lebensmitteltechnikerkreisen angeblich mit YOG abgekürzt wird, einen unangenehmen Geschmack aufweist, welcher mit dem Aromastoff Sulfurol, abgekürzt TZE, in einer für den Kunden ansprechenden Form überdeckt werden kann. Sollte Stoll von so einem Fall gewusst haben, wäre das definitiv ein Grund, ihn zu töten. Denn Cadmium ist stark krebserregend und darf eigentlich auf gar keinen Fall mit in den Joghurt gemischt werden. Trotzdem frage ich mich jetzt, inwiefern kann ihm als Arbeitsloser plötzlich ein Licht aufgehen? Und wieso sollte er dann Joghurt und Sulfurol auf einen Zettel schreiben und den Kern der Thematik, die kadmiumbelastete Milch, außen vor lassen?
An sich, finde ich, klingt das schon schlüssig, aber dann frage ich mich, wie soll er denn an diese Informationen gekommen sein?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und das Problem bei diesem Fall ist einfach, dass uns super viele Informationen fehlen. Wir wissen nämlich überhaupt nicht, seit wann Stoll arbeitslos ist, warum er arbeitslos ist und wir wissen auch nicht, bei welchem Unternehmen er vorher angestellt war. Heißt, wir können da überhaupt keine Schlüsse ziehen. Ich bin also auch von dieser Theorie irgendwie nicht hundertprozentig überzeugt. Es gibt einfach viele Theorien, wo ich sage, ja, würde Sinn machen, aber so viele Lücken. Eine weitere Vorlage liefert ein alter Schimanski-Tatort aus dem Jahr 1982. Dieser Tatort liefert möglicherweise entscheidende Hinweise für die Aufklärung der merkwürdigen und letztlich tödlichen Ehefahrt von Günter Stoll. Zunächst zum Hintergrund. In der zuerst am 12. Dezember 1982 ausgestrahlten Produktion des WDR, Tatort Folge 143, ermitteln Chimie und Tana im Umfeld einer Agentur aus Amsterdam. Diese Agentur vermittelt Kinder aus Ostasien an Adoptiveltern. Auch nach Deutschland und das gegen das hierzulande geltende Gesetz. Zuvor wurde eines der Kinder, bei dem Typhus als Todesursache diagnostiziert wird, nach improvisierter Bestattung in einem Korb treibend im Rhein bei Duisburg aufgefunden. In der Folge der Ermittlungen in den Niederlanden stellt sich dann heraus, dass das Adoptionsgeschäft bloß als Deckmantel für Drogenschmuggel über die Zwischenstation Niederlande dient. Den Kindern werden in der Heimat Stoffaffen mitgegeben, die als Träger des Schmuggelguts bis zur Ankunft in den Niederlanden mit Herointütchen gefüllt sind. Eine Razzia in der Agentur beendet das kriminelle Treiben. Die Identität des verstorbenen Kindes wird geklärt. Es handelt sich um einen Zwilling. Dessen Schwester ist wohlbehalten bei einer Familie in Duisburg. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Auffällig für unseren Fall ist nämlich der asiatische Vorname. Kommissar Schimanski lässt aus einem Stahlschrank in den Räumlichkeiten der Agentur während eines nächtlichen Einbruchs eine Karteikarte mitgehen. Von dieser vermutet er, dass sie vielleicht zur Aufklärung des Falls beitragen könnte. Auf dieser finden sich Informationen wie zum Beispiel die Ankunftszeit, die zur Inkubationszeit bei Typhus passt. Auf der Karte ist auch der neue Wohnort des Kindes eingetragen. Außerdem der Familienname Busch. Besonders interessant ist hierbei der auf der Karte eingetragene Name, Achtung, jetzt kommen meine Chinesisch-Künste zum Einsatz. Yong Lan Zai. Wie sich allerdings gegen Ende der Tatortfolge herausstellt, ist Yong Lan Zai nicht der Name einer einzelnen Person, sondern der kombinierte Name der beiden Zwillinge. Demnach also Yong Zai und Lan Zai. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann merkt man schon eine gewisse Ähnlichkeit. Yong Zai ist der Name des im Rhein aufgefundenen Kindes. Yokze, die von Günter Stoll aufgeschriebene Buchstabenfolge. Wichtig ist an dieser Karteikarte aber noch etwas. Nachdem Schimanski auf die Idee kommt, dass es sich um Zwillinge handeln könnte, zieht er einen vertikalen Strich durch den Bindestrich, verwandelt diesen also in ein Plus. So ähnlich wie Günter Stoll einen vertikalen Strich in seine Buchstabenkombination einfügt. Das Apostroph zwischen YOG und TZE und daraus dann quasi Jokze mit Apostroph macht. Es wäre wahrscheinlich ziemlich hilfreich, die Notiz zu finden, also diese Originalnotiz, weil dann könnte man sich eben anschauen, ob das wirklich ein Apostroph sein soll oder um was es sich dabei einfach handelt. So ist es einfach super schwer einzuschätzen.
Ja, weil so lässt sich halt komplett nur spekulieren.
Ja, auf jeden Fall. Und völlig dunkel bleibt außerdem auch, was dieses Wort oder diese Buchstabenkombination YOG oder YONG überhaupt heißen soll. Hierfür gibt es nämlich eigentlich auch keine Erklärung. Vielleicht hat Stoll die fiktiven Namen oder Handlungselemente des TV-Films aufgrund möglicher paranoider Zustände auf seine Person bezogen und so dann darauf reagiert? Ich meine, das wäre schon irgendwie möglich, weil als er die Notiz geschrieben hat, saß er ja vor dem Fernseher. Und dann ging ihm ein Licht auf und er hatte sich offenbar an irgendwas erinnert und das dann direkt niedergeschrieben. Allerdings liegen zwischen der Tatort-Erstausstrahlung und Stolls Ableben fast 2 Jahre. Was hat Stoll an diesem Donnerstagabend des Jahres 1984 überhaupt im TV geschaut? Also wahrscheinlich lief zu diesem Zeitpunkt einfach nicht nochmal der Tatort Kuscheltiere.
Vor allem läuft der Tatort ja auch immer sonntags und wahrscheinlich lief der zu dieser Zeit auch schon immer sonntags, nehme ich jetzt mal an.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber es gibt noch ein paar weitere Indizien, was irgendwie dafür spricht, dass diese Tatort-Theorie schon irgendwie passen könnte. Denn wir haben hier wieder die Niederlande als Drogenumschlagplatz. Der WDR-Tatort inklusive Drogenstory spielt nämlich teilweise in Amsterdam. Somit gibt es hier schon wieder Übereinstimmungen zwischen Fiktion und Realität. Erstens Drogen bzw. Drogenverdacht und zweitens die Niederlande als Schauplatz. Und hier noch eine weitere Übereinstimmung. Wie wir wissen, war Stoll von Beruf Lebensmitteltechniker, aber ohne Stellung. Im Schimanski-Tatort munkelt ein Forensiker nach der Obduktion von Yong Zai und es fällt der Satz: Wenn ein Typhusträger in der Lebensmittelbranche arbeitet. Somit sind wir also auch wieder bei der Lebensmittelbranche angelangt.
Ja, krass, da gibt's ja echt super, super viele Parallelen.
Ja, ich fand's auch irgendwie schon zutreffend teilweise oder unheimlich einfach, dass es so viele Parallelen gibt.
Weil als du vorhin angefangen hast zu sprechen über diese Theorie, dachte ich mir so, okay, was kommt da jetzt wieder total aus der Luft gegriffen ist? Aber so aus der Luft gegriffen kommt mir das gar nicht vor.
Ja, ging mir auch so. Am Anfang habe ich auch erst gedacht, ja komm, was haben die Leute sich da schon wieder ausgedacht? Ja. Aber irgendwie passt es dann doch.
Mhm.
So, und jetzt kommen wir wirklich zu der letzten Theorie. Nicht die letzte Theorie zu dem Fall, weil da gibt es wirklich noch unendlich viele, aber zu der letzten, die wir heute bei uns behandeln. Hier geht es wieder um Stoll als Drogenkurier. Auch die Polizei hatte bereits in diese Richtung ermittelt, da sie Vermutungen hatten, Stoll könnte Verbindungen zur niederländischen Drogenszene haben. Diese Vermutungen sind allerdings sehr, sehr vage. Es war nicht möglich herauszufinden, ob da etwas dran war oder nicht. Und diese Theorie lässt sich in unterschiedliche Richtungen spinnen. Es gibt die Möglichkeit, dass Stoll sich in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Oder Drogen für sich selbst abgezweigt hat und dies dann irgendwann zu den holländischen Drogenbossen durchgesickert ist. Ziel war es dann, Stoll zu beseitigen. Natürlich möglichst unauffällig und so, dass niemand etwas davon mitbekommt. Möglicherweise wurde deswegen ein Unfall inszeniert, aber eben nicht wirklich gut durchdacht. Und die Vermutungen gehen noch viel, viel weiter. Teilweise wird sogar spekuliert, dass Stoll sich Kokain in seine Kleidung eingenäht hatte und aus diesem Grund hätte er sich dann entkleidet oder entkleiden müssen.
Das ist ja jetzt der erste logische Anhaltspunkt, was mit seinen Klamotten passiert sein könnte.
Ja, das ist wirklich der erste und ich glaube auch der einzige. Eine weitere Theorie, welche man dem Überbegriff Drogen unterordnen könnte, wäre die Vermutung, dass Stoll sich selbst irgendetwas zusammengemischt hat. Es wäre ja möglich, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich möglich ist, aber das wird einfach mal so vermutet in den Foren, dass Stoll aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit chemische Kenntnisse hatte und vielleicht hat er sich dann eben ein Drogengemisch zusammengestellt, auf welchem er dann irgendwie hängen geblieben ist. Das würde dann auch seine Paranoia, seinen Verfolgungswahn und seine Angstzustände erklären. Und natürlich auch, warum er in der Bar einfach umgekippt ist. Es lässt die Tatsache, dass er nackt aufgefunden wurde, ebenfalls etwas schlüssiger erscheinen.
Ja, voll.
So könnte man einfach vermuten, dass er nicht mehr Herr seiner Sinne war und sich dann einfach entkleidet hat. Und vielleicht ist er dann wirklich auf der Fahrbahn rumgerannt und wurde dann von einem Auto erfasst.
Ja. Und dann haben die Leute, die ihn überfahren haben, vielleicht einfach versucht, das Ganze zu vertuschen und ihn deswegen in sein Auto gesetzt und das Auto auch deswegen so weit weggefahren.
Ja, das könnte gut möglich sein. Es wäre ja möglich, dass es irgendwie junge Leute waren oder irgendjemand, der unter Alkoholeinfluss stand und einfach nicht wollte, dass die Polizei kommt und die eben so erwischt.
Ja.
Aber wie es wirklich war, werden wir, glaube ich, einfach nie herausfinden. Ich kann mich auch echt nicht für eine der Theorien entscheiden und sagen, so war's.
Ja, ich finde auch, dass viel in den ganzen Theorien plausibel wirkt, also bei mehreren Theorien. Und da ist es echt schwierig, sich auf eine festzulegen.
Ja, finde ich auch, weil es gibt eben wirklich viele plausible Anhaltspunkte in den verschiedenen Theorien, aber irgendwie auch so viele Lücken,
ja,
dass man einfach nicht weiß, was stimmt jetzt und was nicht. Die erschreckende Szene wird die Kripo noch lange beschäftigen. Bis heute. Der Fall Günter Stoll ist einer der mysteriösesten Todesfälle in der Geschichte der Bundesrepublik und ist weiterhin nicht aufgeklärt. Doch zu sicher sollte sich der Mörder oder die Mörder nicht sein. Die Polizei hat anscheinend noch ein Ass im Ärmel und wartet nur darauf, es endlich spielen zu können.
Dann werden wir vielleicht doch noch miterleben, wie dieser Fall aufgeklärt wird.
Ich hoffe es. Weil irgendwie lässt der Fall einem wirklich keine Ruhe.
Gar nicht. Und falls das eintreffen wird, werden wir natürlich eine neue Folge machen und das nochmal besprechen.
Ja, genau. Dann gibt's einmal Jokze 2.0, die neue Auflage von Eyes in the Dark.
Und dann ist es auch schon wieder soweit und wir starten mit einer neuen Gruselgeschichte von mir.
Genau, und unsere heutige Geschichte heißt Puzzle des Todes. Es gab einmal einen Puzzleladen, der hieß Puzzle dich tot. Er verdiente sehr viel Geld. Man konnte nicht gerade sagen, dass sie Stammkundschaft hatten.
Was?
Eines Montagmorgens in den Ferien kam eine Frau mit ihrer kleinen Tochter in den Laden und sagte, ich hätte gerne ein Puzzle von einem Pferd. Haben Sie sowas? Ja, natürlich. Hier, er zeigte ihr ein Puzzle mit einem Schimmel. Das nehmen wir, sagte die Mutter. Ein Tag später war das Kind tot.
Schon vorbei.
Wow. Schon wieder wirklich sehr abruptes Ende. Laura Riegenauer steht natürlich auch wieder drunter.
Ganz wichtig.
Wie immer. So, und jetzt sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Wir hoffen, dass sie euch gefallen hat, falls man das so sagen kann.
Also dann jetzt wie immer schöne Träume und bis nächste Woche.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.